Kai, wie war's?
Stimmung war ganz gut, muss man sagen. Wetter ja auch gut. Und nee, ich habe das richtig genossen. Also da, ich konnte mich fallen lassen, erholt. Das ist Balsam für die Seele gewesen. Und dann, finde ich, war vor Regensburg auch, war ja auch gutes Wetter. Autobahnrückfahrt war super. Aber ich will euch jetzt gar nicht so lange aufhalten und über meinen Urlaub erzählen. lass uns, Muchel, du warst doch in Regensburg.
Eigentlich hat er schon seit Tagen dieses Intro jetzt angekündigt. Keiner wusste, was kommt. Ja.
Wieso, nun gut, wir lassen ihn mal machen. Mal gucken, was er sich, aber gut. Das.
Ja, ich war in Regensburg, aber leider bin ich nur dran vorbeigefahren.
Okay.
Die Quintessenz der Story.
Warst du wieder Skifahren?
Nee, ich war in Südtirol im Urlaub und gestern dann der Rückweg über Regensburg und es
war. Warum hast du nicht angehalten?
Ja, ich hatte Frau und Kind dabei und die waren irgendwie leicht angeschlagen, kränklich.
Aber die wollten keinen betrunkenen Muchel mit auf dem Auto haben.
Ne? Naja, aber ich wusste ja, wir werden stark vertreten von dir.
Ja, aber das Stadion, muss man fairerweise sagen, ist wie ein Wohnzimmer. Also sie hätten sich sehr heimisch gefühlt. Also man hat das Gefühl, man kommt in so einen kleinen Schuhkarton rein und es wird einem noch eine Decke gereicht und von außen konnte man so durch die Fenster reinschauen. So das ist dann schon was anderes, wenn man so aufs Dorf fährt, ne?
Also, aber es muss ja mal, also das war ja mal eine Auswärtsfahrt, wo man dafür entschädigt wird, dass man diese Kilometer auf sich nimmt, und es muss ja unfassbar gewesen sein.
Ja, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Das Intro, das Intro war auf jeden Fall so wild wie die Saison bisher. Ich komme noch ganz drauf klar, aber ich würde sagen, jetzt.
Ich höre es mir nachher nochmal in Ruhe an.
Wir sind da, wir haben gewonnen und jetzt ab dafür, jetzt feiern wir den Sieg erstmal. Ja.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wow. Ja.
Sind wieder da. Guess who's back? Wir sind wieder zurück.
Ein Jackpot-Spieltag.
Ja. Ist absolut. Also es war der perfekte Spieltag, haben wir bei Instagram als große Überschrift, als Fazit gehabt. Denn alle haben für uns gespielt.
Man hätte es nicht besser scripten können.
Das ist korrekt. Und wir haben auch tatsächlich auch mal für uns selber gespielt. Und vor dem Spiel war ja großes Plakat von den Fans: bis zum Ende kämpfen oder sowas. Oder kämpft bis zum Ende, irgendwie so in die Richtung.
Ja.
Und da dachte ich so nur schon so vor Abpfiff, oh Mann, ey, dass wir uns jetzt hier am 32. Spieltag schon wieder solche Plakate so durchhalten bis zum Ende, so Parolen, so nach dem Motto, ne? Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, irgendwie, keine Ahnung was, ballert die Gegner nicht so hoch weg irgendwie so. Oder wann ist der nächste Flug nach Malle, so ungefähr, am Ende der Saison. Aber es war nach dem Spieltag tatsächlich jetzt ein bisschen Happy End. Wir sind auf Platz 3.
Ich muss auch sagen, ich war gestern schon euphorisiert, so, und meistens wird man dann ja so ein bisschen realistischer am Montag und ordnet das so ein bisschen bodenständiger ein. Bei mir ist irgendwie das Gegenteil passiert. Ich bin derartig euphorisiert heute. Also ich muss aufpassen, dass ich heute nicht unsachlich werde im positiven Sinne.
Ich hoffe, du wirst unsachlich heute, Kai, denn heute ist alles erlaubt. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, Muchel, Kai, Bones ist auch mit dabei und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir sind heute in Bestbesetzung und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, diese Folge heute aufzunehmen. Da willst du selbst nicht fehlen, Bones, ne?
Letzte Woche war ich auch da.
Ja, richtig. Davor hast du, aber jetzt zum Crunch-Time.
Ich merke, wenn ich wieder dabei bin, gewinnt der HSV.
Richtig, wir brauchen dich, Bones. Und dementsprechend, bitte, sei auf jeden Fall dabei.
Ganz kurz, nur damit, eine kurze Zwischenfrage. Hättet ihr vor der Saison diese Situation, wie sie jetzt ist, unterschrieben, tabellarisch?
Nein.
Ja, vor der Saison hätte ich sie auch nicht unterschrieben. Nee. Aber wir haben jetzt so einen Push nach oben.
Aha, darauf wollte ich hinaus. Also ich hätte sie unterschrieben.
Warum?
Weil ich glaube, dass wir neben der aktuellen Tabellensituation von der Psychologie jetzt so im Vorteil sind, dass der Trend eher für uns spricht und gegen die anderen. Aber let's see.
Aber dann hättest du ja gesagt, würdest jetzt eher geglaubt haben, dass wir Vierter sind, anstatt dass wir Erster, Zweiter oder Dritter sind. Ja. Weil dann, wenn du sie unterschreibst, dann musst du ja sagen, okay, zu größer als 50% glaube ich, dass wir eher Vierter oder schlechter sind.
Weil wir drei unterschreiben es ja nicht, weil wir dachten, wir sind Erster oder Zweiter.
Ja, richtig.
Oder aber auch
nee,
Dritter.
Nee, ja, lass mich erzähl, ich, also argumentieren. Ich glaube, dass, es wichtig ist,
jetzt bin ich gespannt.
In den letzten zwei Saisonspielen vielleicht, so rede ich es mir zumindest jetzt gerade psychologisch schön, nicht der Gejagte zu sein, sondern der Jäger zu sein und dass es einem schwerer fällt, jetzt in der Position von Heidenheim und Darmstadt zu sein, als in der vom HSV.
Natürlich mit dem mini kleinen Sternchen bei aller Euphorie, dass Heidenheim natürlich noch gegen Regensburg und Sandhausen spielt.
Aber das können wir ja sonst gleich machen, wenn wir das Spiel gegen Regensburg mal analysieren.
Genau. Wir gucken erstmal bei dem Spiel gegen Regensburg. Muchel, du warst vor Ort und kommst hier leicht lediert rein. Bist du, war alles okay in Regensburg?
Hat das
oder
Bier nicht geschmeckt?
Du bist irgendwie so leicht, ich habe nicht so ganz, nicht nee, körperlich mein, nicht ganz in Topform.
Meine linke Seite ist tatsächlich, ich kann mich kaum drehen. Ich habe so richtig einen steifen Nacken. Und ich frage mich die ganze Zeit, habe ich heute Nacht irgendwie schlecht gelegen und habe nochmal überlegt, so wie ich saß auf der Haupttribüne und in der ersten Halbzeit fand das Spiel nur auf meiner linken Seite statt und ich habe nur nach links schauen müssen und in der zweiten Halbzeit fand das Spiel eigentlich auch nur auf der linken Seite statt und musste auch nur nach links schauen, was ja auch schon heißt, dass wir zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten irgendwie gesehen haben. In der ersten Halbzeit ganz klar, dass der HSV in Führung lag und das Spiel gemacht hat und in der zweiten Halbzeit irgendwie, ja, eigentlich Regensburg mehr auf das Tor vom HSV gemacht hat und vielleicht lag es daran, dass ich wirklich nur so ein 3 nach links hatte und eigentlich nur ein paar Mal nach rechts schauen musste.
Das ist auch eine der Aussagen, die du wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht getätigt hast, dass dir, weil du nur nach links geguckt hast, dein Nacken wehtut.
Du bist alt,
Alter. Aber es stimmt tatsächlich ein bisschen, obwohl ich zugeben, an der zweiten Halbzeit war ich schon parallel, haben wir mit dem Laptop natürlich dann noch die anderen Spiele verfolgt, so in bester Aufstiegskonferenzmanier, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist. Aber ich würde mal sagen, so beim Spiel.
Natürlich ist auch ein bisschen überspitzt gesagt, so, ne?
Ja,
aber es waren schon zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, so.
Also, die erste Halbzeit, wir brauchen ja nicht jedes einzeln abzuhaken, aber begonnen wie die Feuerwehr, Glatzel schießt direkt ein Tor und man hatte eigentlich das Gefühl, nach 10 Minuten so, fuck, warum fühlen wir eigentlich noch nicht 2-0? Und dann in der ersten Halbzeit, also Glatzel, Kittel, Muheim und Kittel, der Elfmeter war dann doch berechtigt, der war im ersten Moment dann gar nicht so einfach zu sehen. Dann 4-0 und eigentlich alles geil erste Halbzeit, ne? Oder habt ihr irgendwelche Kritikpunkte?
Nö, aber ich finde schon auch in der Entstehung erkennt man schon die Unterschiede, dass wir im positiven Sinne die Mismatches auf den Außen diesmal gewonnen haben. Also Jatta zum Beispiel ganz auffällig, dass er immer an seinem Gegenspieler vorbeikam und die Flanken reingebracht hat. Ja, und auf der anderen Seite war es ähnlich und das hatten wir halt in vielen Spielen, wo wir die Tore eben nicht erzielt oder erzwungen haben in der ersten Halbzeit nicht. Glatzel dann endlich wieder mit dem Treffer. Ich finde, das war schon so, ja, es lag jetzt nicht an Glatzels hervorragender Form oder dass er so hervorspringt, sondern es muss halt vorher schon irgendwie ein Zweikampf offensiv gewonnen werden und das gelang uns exzellent in diesem Spiel, also besonders auffällig gut.
Was ich echt sagen muss, mir ist so extrem aufgefallen, wie sehr ich doch Bakary Jatta, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wie sehr wir den gegen Paderborn vermisst haben. Nicht nur wir als Fans, ne, sondern auch die Spieler. Du hast ja gesehen in der ersten Halbzeit, es ging alle oder das ganze Spiel, ne, was Bakker da auf der Seite für ein Tempo gemacht hat. Nicht ohne Grund ist irgendwie Scott Kennedy, sein Gegenspieler, nach 22 Minuten ausgewechselt worden, weil die auch gemerkt haben, ey, sorry, das läuft ja alles nur über die rechte Seite, über Bakker.
Das Einzel war ein mega geiler Spielzug. Ja. Also der gesamte Spielzug echt so Signature-mäßig einstudiert, flach in die Mitte, zack, Glatzelt Tor rein.
Aber auch da, ne, von Reis gleich den Kontakt weiter auf Bakker geschickt. Das sah schon richtig, richtig gut aus. Also
ja, da müssen wir echt hoffen, dass Fürth, dass A, wir diese Zweikampfstärke behalten offensiv und Fürth sich da nicht drauf einstellt und an der Außenlinie doppelt oder so, ne?
Ja, wir haben halt auch immer noch gegen Regensburg gespielt, ne? Also wir haben ja letzte Woche gesagt, das wird ein deutlicher Sieg. Jetzt ist das im Prinzip nach Plan
Regensburg
verlaufen.
War schon schwach.
So, Regensburg war richtig schwach und richtig schlecht. Auch als sie dann gewechselt haben, dann ist ja Jatta wieder irgendwie da, wo er den einen schwindlig gespielt hat, dann hat er den nächsten getunnelt und dann hat er irgendwie.
Ja, gefühlt nicht mal, ne? Der ist, glaube ich, ausgerutscht, der eine Regensburger sogar. Also das war
ja, und dann hat irgendwie Kittel den reingeschossen. Der Backertanz, dann hat Kittel den reingeschossen und sie noch totgelacht, so wie einfach das dann ungefähr ist jetzt hier. Und der neue Coach, die haben ja Trainer gewechselt, das war ja Mitte der letzten Woche erst. Der musste dann erstmal seine erste Halbzeitansprache bei 0-4 irgendwie dann Ringsburg gegenüberbringen. Also da lief so gar nichts nach Plan.
Ich muss auch sagen, so die, es sind dann so tatsächlich auch mal wieder so Spieler zu identifizieren beim HSV, die gerade wieder in absoluter Topform sind, so wie damals zu großen Teilen in der Saison Reis oder in der ersten, in der Hinserie auch noch Glatzel, die dann irgendwie den Unterschied gemacht haben. Und ich finde, im Moment erkennt man, dass Jatta und Kittel den Unterschied machen. Ja, ich bin überhaupt kein Kittel-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber er ist für mich im Moment mit Bakker der formstärkste Spieler beim HSV.
Und wir haben es ja gesagt, ne, ein guter Kittel in der Crunch-Time kann für uns nochmal wirklich der Aspirant sein, um den Aufstieg klar zu
machen. Ja, aber dass Kittel Fußball spielen kann, haben wir ja schon seit Jahren gesagt. Das ging ja immer nur darum,
immer nur in Regensburg.
Das ging ja immer nur darum, dass er halt, wenn wirklich die Spiele drauf ankamen, dass er abgetaucht ist. Also er hat im letzten Jahr gegen Aue auch schon 2 Tore geschossen, jetzt gegen Regensburg 2 Tore.
Ja, und das war jetzt ein Spiel, wo es drauf ankam.
Absolut.
Ja,
absolut.
Aber bei 5-0 ist ein Tor zu schießen ist Tore schießen ist einfacher, als wenn du bei einem Gegner hast, der gegen Kiel 0-0, da hättest du auch mal ein Kitteltor gebraucht.
Nee, aber er macht das
2-0. Da war auch nicht in Form.
Er schnappt sich den Ball zum Elfmeter, haut ihn rein, war jetzt nicht der geilste Elfer, also wäre der vielleicht in die andere Ecke gesprungen. Aber egal, macht trotzdem dann das 4-0, ist da, ist, also muss sagen, unterm Strich seit 4-5 Spielen ist Kittel immer einer der Top-Spieler beim HSV.
Muss ich auch sagen.
Und das ist die Phase jetzt, wo es drauf ankommt. So. Und er ist da, deswegen.
Ja, ob es jetzt die Phase ist, wo es drauf ankommt, will ich mal dahinstellen, weil eigentlich ist die Phase die ganze Saison. Ne?
Also ja, aber jetzt
klar, ja. Aber du hättest komplett einfacheres haben können zum Ende der Saison, wenn du vorher schon deine Hausaufgaben gemacht hättest und deine Schäfchen ins Trockene gebracht.
Aber am Ende ist ja trotzdem irgendwie Crunch-Time so, ne?
Also ja, das wurde trotzdem, aber musst du ja nicht haben.
Klar, musst du nicht, aber da wurde ihm vorgeworfen, dass er irgendwie zwischen dem 3. und 9. Spieltag unglaublich formstark ist und dann, wenn es drauf ankommt, in Anführungsstrichen am Ende der Saison, wo wir immer abgekackt haben, so und jetzt mal andersrum. Und jetzt kann man es allen wieder nicht recht machen.
Aber vor 2 Wochen gegen Magdeburg war er ja nicht da. Wo man auch in Magdeburg völlig verkackt hat.
Natürlich war er da, ich habe ihn noch gesehen.
Ja, aber spielerisch.
Ach so.
Also wo war er denn da?
Ja, ich sag mal so, Formstärke heißt ja jetzt, du kannst ja auch formstark sein, wenn du 4 Spiele machst, 3 überragend spielst und dann einem unauffällig, ne? Dann bist du trotzdem noch formstark.
Ja, aber wenn... Gegen Magdeburg netzt er trotzdem 1. Also klar, hat er jetzt nicht so geil gespielt, aber ist auch so...
aber ich finde, Kittel ist ja okay, dass Bones seine Gegenthese hat. Ich sehe es nicht so, Bones. Ich sehe, er ist für mich ein formstarker Spieler und gegen Magdeburg war er jetzt für mich nicht irgendwie negativ abfallend schlecht. Er ist für mich im Moment der beste Spieler beim HSV neben Bakary, wenn er so spielt wie gegen Regensburg. Und trotzdem würde ich jetzt erstmal das Thema Vertragsverlängerung oder so komplett wegschieben und sagen, jetzt warten wir erstmal die Saison ab.
Naja, du trotzdem mal gefragt... Wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, würdet ihr mit ihm verlängern?
Jetzt zu Ende wäre? Nee. Und ich würde ihm einen riesen Blumenstrauß schenken, sagen, geil, danke, echt geil, wie du dir bis zum Ende den Arsch aufgerissen hast, aber nein.
Ciao.
Ich bin mittlerweile echt ein bisschen hin und her gerissen.
Du, Gato?
Kommt natürlich drauf an, ob wir aufsteigen oder nicht.
Sagen wir steigen auf.
Dann schwanke ich auch.
Ah, okay.
Dann immer noch nein. Viel zu unkonstant, sorry.
Also auch Tendenz eher nein bei mir.
Also er ist unkonstant in der 2. Liga. Warum glaubt ihr, dass er denn auf einmal konstant in der 1. Liga
gegen
stärkere
Gegner zeigt? Weil die 1. Liga auch ein ganz anderer Fußball gespielt wird. Und ich glaube, dass der Fußball in Kittel mehr liegt in der 1. Liga als in der 2.
Nee, also der ging ja damals in Ingolstadt schon unter in der 1. Liga. Also jetzt ist er nochmal 5-6 Jahre älter. Hat ein ledites Knie, also ich glaube, nö.
Das Knie würde ich ausklammern.
Also in jedem Fall wegschicken.
Ich bin 60-40 noch ein bisschen aktuell dagegen, aber es kommt ganz krass einfach auf die Bezahlung drauf an. Wenn du ihn zu günstigeren Verzügen, ne, also stelle vorher, verdient jetzt nur noch irgendwie 300.000 und sag, ja klar, ist klar, Papier, gerne.
Super, aber wir haben ja jedes Jahr kurz vor Saison eine Diskussion, würdet ihr mit Kittel verlängern oder nicht? Jedes Mal gibt es Phasen in der Saison, wo einige sagen, so, ja, auf jeden Fall so. Und jetzt ist zum Winterpause oder sag ich mal ab Herbst bis Frühjahr sagen alle immer, nee, weg mit dem, der bringt gar nichts. Also,
gut, Stand jetzt rettet er uns gerade ein bisschen den Arsch. Ne?
Also Kittel eigentlich nur ein Rückrundenspieler in der Crunch-Time.
Nö, ich sage. Bei dieser Saison, davor in der Crunch-Time nie gut.
Na, er muss ja auch seine Rolle definieren.
Ich will damit nur sagen, dass er ja offenbar, da schwankt ja bei ihm immer die Fanbewertung offenbar. Also das ist man immer
Schwankt ja bei jedem Spieler bei uns, also ganz ehrlich.
Also ich sag auch, ich würde es für blauäugig halten, Kittel für eine ganze Saison als formstarken Spieler zu erwarten, sondern das ist ein Spieler, der ergänzend oder erfrischend mal dann, wenn er in Form ist, die Mannschaft verstärken kann. Aber es ist jetzt für mich kein Spieler, den du 34 Spieltage als zentrale Figur in deinem Spiel hast.
Korrekt, so. Und dementsprechend muss wahrscheinlich auch das Gehalt ein bisschen angepasst werden, aber Da gucken wir mal, ne? Also ich würde sagen, hinter Kittel, da haben auch tatsächlich aber auch einige gefragt, können wir einen Haken machen? Zum Beispiel Svenny muss Kittel in der Form der nächsten Saison bleiben. Naja, we will see. Also
aber Gott sei Dank müssen wir diese Entscheidung nicht fällen.
Richtig.
Und ich möchte aber auch nicht in Jonas Bolt Haut stecken. Weil du jetzt natürlich in so einer Situation, du kannst noch nicht für die erste Liga planen, du musst auch für die zweite, oder nee, du musst für die erste Liga und die zweite Liga planen, musst dir wahrscheinlich viele Spieler irgendwie erstmal auf Halde legen und erstmal sagen so, ja, ihr wisst ja, wir wissen noch nicht so wirklich weiter. Du weißt auch nicht, wie du mit Vertragsverlängerungen umgehst, welche Spieler bleiben. Einige werden nur bleiben, wenn wir aufsteigen. Andere werden gehen, wenn wir nicht aufsteigen. So,
ja, vor allem, du musst ja irgendwie Anfragen stellen, aber gleichzeitig irgendwie deutlich machen, wir können noch nichts, wie du gerade sagst, nichts abschließend beurteilen, weil die Anfrage ja nur eventuell bei Erstliga-Aufstieg konkreter wird. Ne?
Das Gute ist ja, dass das nicht nur bei uns so der Fall ist, sondern bei vielen anderen Vereinen auch. Wir sehen ja auch, ne, in der dritten Liga alleine, was da los ist, in der zweiten Liga, was da auch, gut, der Tendenz ist ja jetzt klar zwischen den ersten drei Mannschaften, aber auch in der ersten Liga, wer steigt da ab und wer spielt oben international? Ihr könnt euch noch an die Folge mit Thomas Doll erinnern, der auch meinte, was denen damals das Genick gebrochen hat, dass sie nicht wirklich planen konnten für die Champions League und die Spieler nicht dafür irgendwie
transferieren konnten. Aber eine Sache muss man da schon feststellen. Ich meine, er hat sich ja wirklich klar pro Walter positioniert und gesagt, der steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und ich finde, ich muss schon schmunzeln, weil Walter erscheint wirklich ganz gegen Ende der Saison immer, also damals, letzte Saison, als es mit dem Kiel der Tiefpunkt war, diese Saison jetzt vielleicht Magdeburg als Tiefpunkt. Eigentlich ist es ja schon der Trainer, der anscheinend ganz am Ende immer nochmal was im Köcher hat und die Mannschaft da nochmal zu den Punkten führt. Und es sieht jetzt für mich Tendenz nach dem Regensburg-Spiel wieder so aus, als würde er dann doch am Ende nochmal Gas geben können und die Mannschaft nochmal in Form bringen. Also auch bei ihm geht das Formbarometer wieder hoch.
Reden wir mal von den Gegnern, denn glaube ich auch jetzt mal lieber, ne?
Also ich würde auch sagen, abwarten. Also wenn du die letzten 5-6 Spiele dir anschaust, dann war Sieg, davor war Paderborn unentschieden, Magdeburg Niederlage, Pauli Sieg, Lautern Niederlage. Hannover Sieg.
Ja, ich sag ja, er kommt jetzt. Jetzt kommt die Serie. Genau, jetzt kommt die Serie. Das
sind auch drei vollblinde Gegner.
Ja, aber da muss ich auch mal was zu sagen. Also vollblinde Gegner, das spielt ja so ein bisschen auf die Zuverlässigkeit an, irgendwie Gegner, die in der unteren Tabellenhälfte sind, locker abzufrühstücken. Ich sehe auch keine andere Mannschaft aktuell, die da so konstant irgendwie alles wegbombt. Also selbst die beiden konstanten Darmstadt und Heidenheim scheinen ja jetzt irgendwie Probleme zu haben, sich ihren Stiefel runterzuspielen.
Naja, Paderborn wegbomben hat noch keiner geschafft, so richtig. Also, dass du da verlieren kannst, hatten wir letzte Woche gesagt, es geht ja jetzt darum.
Aber Darmstadt Hannover.
Ja, das ja. So. Aber es geht ja jetzt darum, nach diesem Wochenende kann man ja sagen, sind Sandhausen und Regensburg weg. Da ist ja rechnerisch, also die fünf Punkte.
Sie könnten
schon immer noch
die Chance auf die Relegation.
Ja, aber 5 Punkte aus 6.
Es wird schon jetzt so die Stimmung sein, bei beiden so, okay, das nächste Spiel ist ein richtig krasses Endspiel, so, da werfen wir jetzt nochmal alles rein.
Genau.
Die Frage ist, klar, wie realistisch ist das so? Ich meine, gerade so ein Sandhausen spielt jetzt gegen Heidenheim, spielt dann gegen HSV, gibt geilere Gegner.
Das ist irgendwie ja das Ding, und HSV wird ja jetzt auch jetzt die 6 Punkte holen. Also denke ich mir jetzt auch mal fest. Das heißt, du kannst ja maximal noch 3 Punkte gegen Heidenheim und gegen das schwächere Spitzenteam holen.
Also Darmstadt glaube ich tatsächlich nächste Woche gegen Magdeburg, die werden Punkte lassen.
So,
2 gelb-rote Karten von 2 wichtigen Spielern bei denen. Dann jetzt einfach dieser Dämpfer. Klar, sie können dann zu Hause, können sie quasi die Meisterschaft perfekt machen, aber ich glaube, denen gehen so die Flatter. Also ich habe ja schon ein paar Folgen gesagt, dass ich glaube eher, dass Darmstadt das noch verkacken wird als Heidenheim.
Also erstmal kurz, wollen wir das sonst erstmal irgendwie kurz ordnen, dass wir vielleicht erstmal die Gegner jetzt von Heidenheim und HSV irgendwie kurz, und dann können wir nochmal über Darmstadt reden, ob die noch Punkte lassen. Weil in Regensburg gestern nach dem Spiel, da muss ja das Interview abgebrochen werden, weil der Typ geheult hat im Fernsehen, der Regensburger, so, ne?
Recht,
du warst ja auch im Stadion.
Ja, stimmt. So.
Und das zeigt ja, letzte Woche gegen Rostock haben die schon gesagt, wir haben keine Idee, wie wir Tore schießen sollen, wir haben keine Idee, wie wir ein Spiel aufziehen sollen. Gestern fangen sie an zu heulen im Fernsehen. Das zeigt doch, diese Mannschaft gerade mental steht. So, und von dieser Mannschaft sollst du verlangen, dass sie 6 aus 6 Punkten gegen Heidenheim und HSV holen. Nicht HSV, gegen was müssen die noch? Ist scheißegal. So, und der Sandhausen-Trainer am Freitagabend noch aus dem Rostock-Spiel, der sagt öffentlich, dass seine Mannschaft vorne und hinten scheiße ist. Er hat gesagt, vorne schlecht, hinten schlecht, alles, wir spielen völlige Grütze, da hast du in der Profifußball nichts verloren. Das sagst du zu einer Mannschaft, die du in den nächsten 2 Wochen hinter dich stellen musst, die du motivieren musst, 2 Spiele gegen 2 Spitzenteams zu holen. Und trotzdem macht er die psychologisch in aller Öffentlichkeit im Sky-Interview fertig.
Da sehe ich halt.
Okay,
ich sage jetzt nicht, dass Heidenheim jetzt gerade gefestigt ist. Die haben ja auch Punkte gelassen. Ich sage nur aber, dass diese beiden letzten Teams mental so am Boden sind, dass die, glaube ich, dass die sind noch weiter unten als die Gegner, die jetzt kommen. Also die sind so innerhalb der Mannschaft völlig zerstört, dass ich denen gar nichts mehr
traue. Klar, wenn sie sich, also Bones, wo ich bei dir bin, ist, wenn Heidenheim sich Gegner aussuchen könnte, dann würde man sich Regensburg und Sandhausen aussuchen. Ja. Der HSV auch und Darmstadt auch. Aber Fußball ist so viel in dieser Saisonphase, so viel Psychologie und auch die Saison bisher hat doch gezeigt, dass die Mannschaften gegen jeden immer wieder ausrutschen können. Und es gibt so wenig Mannschaften, die konstant irgendwelche Gegner wegarbeiten. Und es gibt so viele Ausrutscher ständig, dass ich glaube, dass die Psychologie total überwiegt und auch Heidenheim und Darmstadt nach den letzten Resultaten absolut in Zweifeln kommen, so einen gewissen Druck verspüren und jetzt kommen müssen, nicht mehr so befreit aufspielen können. Jetzt von denen, was erwartet wird und irgendwie auch eine Ungeduld entsteht. Und ich glaube nicht, dass die das einfach jetzt runterspielen werden.
Aber du hast doch gesehen, wie Regensburg gestern gespielt hat, mit der Angst, dass sie gewinnen müssen gegen HSV.
Ja, ich muss auch mal dazu sagen, dass bei Regensburg ist auch echt einiges im Argen. Ne? Du hast es gestern im Stadion auch gemerkt. Also da waren viele Plakate, die dann auch irgendwie den Vorstand Hans Rothammer irgendwie raus haben wollen. Ja, ja. Es ist nicht nur die Mannschaft, die scheiße spielt, sondern allgemein ist da, ne? Durch den Trainerwechsel.
Der Trainer war jetzt 5 Jahre da und dann holst du irgendeinen Typ. Also nach 5 Jahren holst du in der Woche irgendwie einen neuen Trainer, 2 Spieltage vor Schluss.
Irgendwie, den keiner auf dem Schirm hat.
Genau.
Und dann wechselst du den auch auf Mittwoch irgendwie und nicht irgendwie auf Montag. Also es war alles irgendwie ganz, ganz strange. Und so ein älterer Herr saß neben mir, so ein Regensburger, und der meinte zur Halbzeit tatsächlich: Ja, Glückwunsch, aber ich bin von meiner Mannschaft auch echt überrascht. Die spielen richtig gut heute. Und ich dachte so, wow, ey,
wenn das gut ist, ne?
Ey, wenn das gut ist, so stark.
Ja, aber mir ist es immer so, ich weiß nicht, die Einstellung kann ich nicht ab. Es ist irgendwie so, als wenn man in der zweiten Bundesliga im Vorbeilaufen, also frag da mal, alle Trainer, kein Trainer wird sagen, wir arbeiten jemanden im Vorbeilaufen
weg. Nee, aber guck dir mal die Rückrundentabelle an, die haben von 15 Spielen 10 verloren, 2 Siege, 3 Unentschieden.
Wer jetzt?
Regensburg.
Ja, gut, aber wieso sprechen wir immer so krass über Regensburg? Also, ich meine,
weil wir ja einschätzen, wie die jetzt gegen Heidenheim, Sandhausen, auch gegen Heidenheim auftreten, weil das ist ja die Prämisse, dass der HSV noch auf Platz 2 kommt, dass Heidenheim gegen einen von diesen 2 Blinden wirklich keine 3 Punkte holt. Und da muss man ja mal einschätzen,
letzter Spieltag, absolute Wundertüte.
Also genau, oder? Da gebe ich auch mal ein paar Pro-Argumente, warum wir Zweiter werden. Also das erstens, was Kai sagt, Psychologie, die scheißen sich in die Hose. Overall, siehe damals Leverkusen unter Haching und am letzten Spieltag, was da schon immer für Scheiße passiert ist. Also,
aber unter Haching hatte damals nicht den Druck, dass sie gegen den Abstieg spielen. Die waren ja gerettet schon.
Jetzt spielt ja Heidenheim am letzten Spieltag gegen Regensburg, dann sind die ja auch schon abgestiegen nach deiner Theorie. Ja. Das heißt, dann haben die ja auch keinen Druck mehr wie unter Haching damals. Und plus, des Weiteren ist in der Hinrunde Sandhausen-Heidenheim, also Heidenheim gewinnt zwar, aber die gewinnen 4-3 gegen Sandhausen, das ist nicht das abgeschlossen haben, und sie gewinnen auch nur 5-4 gegen
Regensburg. Ja, zu dem Zeitpunkt waren sie auch noch mittendrin in der Saison, also jetzt sind sie ja wirklich 5 Punkte
weiter zurück. Und Heidenheim hat aus den letzten 2 Spielen machen die 1 Punkt. Und Darmstadt genau das gleiche. Darmstadt verliert sogar die letzten beiden Spiele.
Ja.
Also ich sag mal so, wenn du nur dir die Information reinziehst, dann ist jetzt nicht safe, dass auf einmal beide Mannschaften 2 Siege hinten rausholen. So. Und ich glaube schon.
Ich glaube auch, dass Heidenheim und Darmstadt gehen aufs Spielfeld und denken nicht an Regensburg oder ihren Gegner, sondern denken daran, wie spielt der HSV, wie wird der HSV wohl spielen? Und bei uns lief es gar nicht so gut.
Also meine These ist, Heidenheim geht sicher hoch und ich glaube eher, dass Darmstadt die 4 Punkte noch verspielt. Wenn du Darmstadt, die haben jetzt müssen gegen Magdeburg und Fürth, da sehe ich viel mehr das Potenzial, auch wegen des Torverhältnisses. Das HSV, das glaube ich, auf jeden Fall besser als Darmstadt das Torverhältnis, dass Darmstadt diese 2-3 nötigen Punkte nicht mehr holt. Das glaube ich eher, als dass Heidenheim beide verkackt.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie gegen
Magdeburg unentschieden spielen.
Ja, oder verlieren und dann gegen Fürth nochmal unentschieden.
Ja. Das sehe ich auch als realistisch ein.
Ich denke, klar, am wahrscheinlichsten wird die Relegation immer noch sein, aber nach diesem Wochenende ist das, was Kai gesagt hat, der psychologische Vorteil bei uns und das gibt noch mal ein paar Prozentpunkte mehr Wahrscheinlichkeit und sollten wir, das ist halt auch geil, wenn wir jetzt mit 2 Siegen, dann haben wir 3 Siege in Folge, gehen in die Relegation. Ich meine, gut, letztes Jahr hatten wir leider 5 Siege in Folge und haben dann gegen Hertha den 6. gewonnen und am 7. dann irgendwie verkackt, aber trotzdem gehen wir dann schon sehr, sehr positiv in die Relegation und das ist auch das, was Bock da.
Also ich glaube auch auf den Trainingsplätzen, wenn man die Trainingsplätze vergleicht von Darmstadt, Heidenheim und dem HSV. Beim HSV gehst du jetzt auf den Trainingsplatz, alles geil. Jackpot-Spieltag, Euphorie ist da, du musst die Jungs erbremsen, dass sie in dem System bleiben, sie freuen sich auf Fürth, haben jetzt mega endlich die Kurve bekommen, haben Heimspiel, alles gut. Bei Heidenheim und Darmstadt musst du echt hoffen, dass die Jungs jetzt irgendwie fangen an nachzudenken, sind ein bisschen verunsichert aufgrund der letzten Resultate, haben jetzt das erste Mal auch klar die Tabelle im Kopf und der Trainer muss jetzt irgendwie zusehen, dass da jetzt keiner versucht, den Superhelden zu spielen, dass alle in ihrer Rolle bleiben, dass alle erstmal eine Sicherheit im Spiel bekommen. Und ich glaube, wenn du so nachdenklich und schon so in ein Spiel gehst, dann läuft's nicht flüssig so und dann brauchst du nur mal ein paar Angriffe vom Gegner, der hat eine Torchance, dann denkst du so, oh scheiße, heute läuft's nicht und so. Also ich sehe da schon echt Nervenkostüm bei Darmstadt und Heidenheim und eine gewisse Euphorie beim HSV.
Wir haben vor allen Dingen die doppelte Chance ja sozusagen, ne? Also Heidenheim oder Darmstadt müssen ja in Anführungsstrichen nur verkacken. Und wenn wir am letzten Spieltag, wenn wir da noch beide holen können, also sprich, wenn Darmstadt jetzt nur unentschieden spielt, dann können wir die auch noch holen oder verliert, dann glaube ich, gehen wir direkt hoch. Weil ich hoffe auch, dass wir 2 Spiele in Folge gewinnen, aber...
Also wenn Darmstadt am Freitag nicht gewinnt, kacken die sich gegen Fürth ein am letzten Spieltag, sage ich.
Ja, auswärts. Pro. Was auch noch ein absolutes Pro-Ding ist, finde ich, wir haben zwar leider wieder ein Gegentor bekommen, aber schon laut David, sie sind es auch auswärts jetzt. Natürlich haben wir gegen Ringsburg gespielt, aber gerade Jonas David hat, finde ich, gute Bälle gespielt, hat ein eigentlich doch gutes bis sehr gutes Spiel gemacht und Schonlau sowieso.
Hätte er den Elfmeter kriegen müssen?
Schonlau?
Nee, David, bei der Aktion gegen David. Also für mich war es ein klarer Elfmeter, aber ich habe es danach auch noch nicht im Fernsehen wieder angeschaut.
Ah, ich habe es gesehen, das war so relativ spät, da haben wir schon 4-5-1 oder so. Ja, kann man geben, aber so gefühlt hat er ihm nicht gegeben wegen Spielverlauf, weiß ich nicht. Aber
also ich finde auch, Jonas macht wirklich ein gutes Spiel. Seit St. Pauli ist er gefühlt wie ausgewechselt nach seinem Tor.
Knabbert auch an Kais Top 3, was die Form angeht, aber ist noch nicht ganz drin. Muss noch ein Spiel jetzt sich beweisen.
Ja, bei ihm nur Abzüge in der B-Note, seine gelbe Karte, die er sich in der, wann war das, 94. Minute rum irgendwie noch gesammelt hat, die ich selber gar nicht mitbekommen habe, mir aber nachher noch irgendwie schön brühwarm aufs Brot geschmiert wurde. Das war ein bisschen blöd. 4. gelbe Karte, das heißt, die Gefahr, dass er nochmal ausfällt.
Es sind immer noch mehrere Spieler, die, glaube ich,
ja, Reis ist auch noch. Reis und David haben
jeweils 4. Das ist ja wirklich richtig hohl, ey.
Ja.
Wow. Also, der zieht sich ja relativ. Was ist denn eigentlich mit Relegation und gelben Karten?
Nee, zählen.
Zählen.
Ja.
Das heißt, wenn du da, also dann wird er ja, dann
ist also, wenn er einer gegen Sandhausen zieht am letzten Spieltag, fehlt er im ersten Spiel der Relegation.
Also, darf eigentlich im nächsten, 3 Spielen, wenn es dann so sein, in der Regel sollte, dürfte er. Keine gelbe Karte sehe ich bei ihm jetzt persönlich nicht, so in seinem Spielstil, aber...
Obwohl er ja jetzt als Abwehrspieler auch erst 4 gelbe Karten hat, also...
Hat ja auch nur das halbe Jahr gespielt, bis Vuskovic ausgefallen ist.
Ja gut, das stimmt.
Ja. 16, also ja.
Aber wer rein durfte, schwierig. Montero, hat das Spiel sogar beendet. Der meinte Muchel, er macht kein Spiel mehr für den HSV, aber bei 5-1 hat selbst Walter sich gedacht, das kann selbst der nicht mehr verkacken, diesen Vorsprung. Konnte sogar beenden, das Spiel.
Der Schiedsrichter war auch eine glatte 6.
Ja,
also wirklich,
das bei dem völlig hat, unterirdisch.
Ja. Also, der sieht schon so aus, ne, als wenn er eine 6 ist.
So eine Playmobil-Figur.
Ja, schwierig. Vielleicht kam doch aus Regensburg, man weiß es nicht und dachte, wir brauchen noch einen. Nee.
Ja, bei mir auf der Tribüne auch jemand sehr stark gegen den Schiedsrichter und seine Frisur pöbeln hören. Also war schon ganz gut.
Aber gestern durften ja gefühlt alle, die sonst nicht durften, ne? Bei 5-1 mal rein.
Was?
Ja,
und auch Bibia, ne? Trifft. Ja. Hat mich sehr.
Oder da habe ich ganz vergessen, dass wir den noch im Kader hatten.
Ja,
ne?
Ja, genau. aber die Mannschaft hat sich sehr für ihn gefreut, das hast du schon gemerkt. Ja. Also ich finde da im Teamgefüge, da passt alles, dass es das funktioniert.
Ja, ich hätte mir so nach so einer hohen Führung hätte ich mir ja gewünscht, dass er irgendwie, also es ist jetzt absoluter Wunsch, dass er da nochmal auf so eine Doppel-6 umgestellt hätte und vielleicht was für die Relegation als Überraschung nochmal ausprobiert hätte, so jetzt mal angetestet hätte oder für die letzten beiden Spiele, wenn du da 2-1 in Führung liegst oder 1-0, dass du dann irgendwie doch nochmal ein bisschen eine defensivere Variante dir reinspielen kannst, aber ey, das ist ja krank. Also der HSV wird ja bis zum bitteren Ende, egal wie die Tabellensituation live vor Ort ist, wird ja immer nach vorne spielen. Also da wird es ja nicht sowas geben wie Achtung, Achtung, wir sind gerade aufgestiegen, jetzt bitte Zement hinten anrühren, sondern es wird ja, der Wahnsinn wird ja weiter nach vorne gehen. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, die Doppel-6 nochmal anzutesten. Es ist,
ich muss sagen, ich hätte das Gegenteil gemacht, ich glaube, ich hätte noch offensiver gespielt, um einfach
das Torverhältnis
zu ballern und irgendwie, wenn man sagt, ja, jetzt Heidenheim, holt man irgendwie auf und dann.
Weil gestern war ja definitiv auch so ein 8-0 drin, ne? Ja. Also das war in der ersten Halbzeit schon, da hättest du ja schon mit
5-1, da gibt's gar nichts zu meckern. Da kannst du sagen, hier Note 1, auch wenn Regensburg scheiße war, Mission erfüllt, jetzt nach vorne blicken und gucken.
Und ich habe auch richtig Bock schon auf Samstag.
Ja, ich glaube, alle haben Bock
auf Samstag. Findet ihr das eigentlich, wo wir vorhin schon über Psychologie sprachen, findet ihr es eigentlich gut, dass wir nach den anderen Mannschaften spielen, also abends? Weil ich fand es ja jetzt ganz gut, auch für die Mannschaft, vom Kopf her, nicht zu wissen, wir haben die anderen Mannschaften gespielt und wir müssen jetzt nachlegen, sondern die spielen alle zeitgleich. Das haben wir jetzt am Samstag natürlich nicht. Da haben sie es ein bisschen entzerrt und uns wieder um 20:30 lassen sie uns auflaufen gegen Fürth. Da haben die anderen Mannschaften schon gespielt.
Es sagen ja immer viele Mannschaften, auch in der ersten Liga, wo es um Meisterschaft geht, es ist einfacher vorzulegen, als nachzuziehen, wenn die anderen eventuell dann gewonnen haben. Ne? Weil dann bist du richtig unter Druck, wenn du weißt, die anderen beiden haben schon 3 Punkte, das musst du auch liefern.
Ja, aber ich dachte, Dortmund beschwert sich jetzt, dass Bayern immer nach denen spielt.
Nee, Kehl hat gesagt, es ist immer halt schwierig nachzulegen, hat er im Interview letzte Woche gesagt.
Okay.
Ich finde, ja, ach ey, du...
Aber jetzt ist eh Latte, weil die Regel so ist sicher, glaube ich.
Es kann auch nochmal so ein Stückchen Motivation sein, wenn du jetzt siehst, die verkacken, dann gibst du nochmal richtig Gas und durchs Stadion geht nochmal so der richtige Euphorie-Ruck, so der jetzt eh schon da ist, ja. Und so. Und schreiben mir auch ganz viel über Instagram, wie bekommen wir die Tage bis Samstag rum, ich kann nicht mehr warten, unmöglich.
Aber also, ich glaube auch, weil irgendwie der HSV hatte ein Szenario nach oben und nach unten, so auf Platz 4 und auf Platz 1-2, ehrlich gesagt durch Darmstadt eher nur auf Platz 2. Und jetzt hast du nur noch das Szenario nach oben. So. Mhm, und das ist doch positiv. Also ich glaube, die Mannschaft freut sich und ich glaube, da bist du psychologisch gerade so euphorisiert. Du hast jetzt eigentlich den Worst Case abgewendet und kannst jetzt nur noch auf den Best Case hoffen. Besser geht's doch nicht.
Ich glaube, wer auch sehr happy ist, bestimmt, ist so ein bisschen so die Vorstandsriege. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, bei Platz 4 wäre es wahrscheinlich eng geworden. Die Frage ist jetzt, was passiert bei Platz 3 und wir steigen nicht auf. Da sagen die Fans dann vielleicht so ein bisschen so, naja gut, ja, sollte nicht sein, aber eigentlich ja alles ganz gut. Das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich, dass wir die Relegation erreichen für die, so ich sage erstmal Bolt, Huber, dass die da
Argumente haben,
im Vorstand bleiben, dass sie da irgendwie auch die, ich glaube, wenn du Vierter wirst, fehlt dir komplett die Basis.
Glaube ich auch. Vorstand und Trainer ist für mich so eingespannt, ne? Und Trainerteam. Ich glaube, dass die müssen sich natürlich am Aufstieg messen lassen, weil sie es ganz klar auch
offen
kommuniziert haben. Das haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir ja nun zumindest die Situation, dass wir safe, also eigentlich safe die Relegation.
Unter die ersten drei.
Unter die ersten drei kommen. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt ist es natürlich, liegt es daran zu bewerten, wie sieht der Aufsichtsrat das? Ich glaube, von Fanseite her ist vollste Unterstützung da.
Aber du musst ja auch mal sagen, jetzt mal nicht nur sportlich, seit Bolt beim HSV ist, da ist ja auch viel mehr Ruhe, viel mehr Konstanz.
Definitiv.
Auch in der Infrastruktur, ne? Was da jetzt um das Stadion gebaut wird, was da alles gemacht wird, das hat ja alles erst seit Jonas Bolt da ist wirklich so angefangen, so alles Hand und Fuß und alles seriös zu haben. So.
Und du hast auch keine Störfeuer mehr, ne?
Also, ja.
Wenn du mal überlegst, dass in der Presse ist im Moment so ruhig ist, wie gefühlt noch nie, ja. Ne? Oder schon lange nicht mehr, aber du bietest der Presse auch gar keine Angriffsfläche, also genau. Du hast keine Störfeuer intern, sei es ein Wüstefeld, der irgendwie querschießt, keine Mannschaft, die irgendwie total irgendwie Harakiri macht.
Nichts wird geleakt,
genau. Ja. Du hast einen Tim Walter, der vielleicht mal 1-2 gelbe Karten zu viel sammelt. Kurze Frage, was glaubt ihr, wie viele hat er diese Saison schon gesammelt?
4, glaube ich.
Zwei, drei?
4, ja.
Ja? Okay, krass. 4 gelbe Karten.
Für mich heißt das, wenn er jetzt gegen Fürth eine kriegt, muss er Sandhausen auf der Tribüne zugucken?
Nee, ich glaube, nach 2 Gamekarten bist du ein Spiel gesperrt.
Wusstet ihr, dass Mourinhos Trainerteam jedes zweite Spiel auf die Tribüne geschickt wird?
Wieso? Weil,
wegen Pöbeln immer. Kriegen reihenweise gelbe Karten. Ja,
ist gut. Ja. Kleiner Side-Fact. Aber das ein gelbes Kartenquiz habe ich gleich zum Abschluss nochmal. Aber für mich ist, um das nochmal, wenn wir Platz 3 werden und aufsteigen, ist ja relativ easy, ne? Alles bleibt so, wie es ist. Platz 4 würde ich auch sagen, für alle schwer, die da aktuell im Amt sind, da kommt safe irgendein Putsch. Platz 3, wir steigen nicht auf. Würde ich sagen, ja, Bolt Huber relativ safe, ne? Wir müssen ein bisschen Geruckel, Gerackel. Da kommen wir ein, so, naja gut, ihr wart jetzt hier 4 Jahre an der Macht und wir sind unterm Strich nicht aufgestiegen, aber dann kann man auch, glaube ich, trotzdem ganz gut argumentieren, so, naja, war ja knapp und irgendwie hätte es zweimal fast geschafft mit Rehle. Walter muss man nochmal sehen, ne? Das, also für mich
ja auch mit an ihm selbst auch ein bisschen, ne? Also wenn du das zweite Jahr jetzt nicht geschafft hast, aufzusteigen, hast du die Motivation, nochmal wieder diesen Weg zu versuchen und mit der Mannschaft zu arbeiten? Das ist ja auch eine Sache, die er sich dann.
Ja, plus du musst dich als Gespann ja auch die Frage stellen, also sollte das mit der Rehle nicht klappen, dass man in 6 Jahren zweimal hinter Heidenheim ins Ziel gekommen ist, die ja, glaube ich, einen der kleinsten Etats der Liga haben, und auch Darmstadt hat ja auch, glaube ich, weniger Etat als HSV. Das sind ja dann auch die Fragen, die man sagt, warum denn nur Dritter, wenn da zwei Mannschaften vor einem stehen, ne?
Aber für mich ist Sportchef oder die Chefs sind immer ein bisschen fester am Sattel als der Trainer. Also wenn man bei irgendwo dann sägt, dann, ich würde, glaube ich, nicht direkt beide bei Nichtaufstieg und dritter Platz, sondern eventuell nur Coach, aber...
Aber ich glaube, den Coach kann er auch nur Bolt selber entlassen. Also solange Bolt die Hand auf Walter hat, der Aufsichtsrat kann Walter direkt nicht rausschmeißen.
Das sind ja alles nur Hirngespenster, denn es passiert ja gar nicht, weil wir sind in der Aufstiegssaison. Genau. Und ich glaube tatsächlich auch wirklich, dass wir aufsteigen, weil in der letzten Saison solche magischen Ergebnisse, wann hat es das mal gegeben, dass auf einmal zum Schluss alle für den HSV spielen? Und ich glaube, es ist das perfekte Drehbuch. Letzte Saison.
Da hatten wir doch nach am 29. Spieltag 7 Punkte Rückstand und haben die trotzdem noch aufgeholt. Und
so. Ja, aber da gewinnen wir ja auch alles dann, ne? Also mal 15 Punkte so, aber das...
Ja, stimmt.
Aber lass uns trotzdem auf die Relegation schauen.
Ich meine, wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, egal gegen wen wir in der Relegation spielen, man sollte jetzt gucken, dass man die Form, die man jetzt gegen Regensburg gezeigt hat, so schwach der Gegner vielleicht auch war, dass man die beibehält. Und selbst wenn Heidenheim und Darmstadt jetzt, wie ich glaube, nicht mit einer weißen Weste oder mit einer weißen Weste durchlaufen, ist es, glaube ich, für die Relegation auch extrem wichtig, dass du da mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer Formstärke reingehst. Ja. Also am schlimmsten ist jetzt ehrlich gesagt so ein Schneckenrennen, alle verlieren, alle lassen Punkte, alle sind verunsichert und dann kommt Schalke oder dann kommt Stuttgart oder sonst wer.
Würdet ihr jetzt schon Gegner scouten in der ersten Liga? Lass uns doch mal drüber sprechen. Im Endeffekt kommen eigentlich nur noch 3 in Frage. Mhm. Für mich sind es Hoffenheim, Bochum, Schalke oder Stuttgart.
Ich sag nach wie vor Schalke.
Schalke geht für mich runter. Ich glaube, mit Leipzig am letzten Spieltag.
Ja, glaube ich auch.
Also sagt ihr Bochum?
Ich sag, Stucki kommt in die Rehle. Bochum gewinnt nächste Woche.
Das ist eine Lotterie im Moment noch, oder?
Bochum gewinnt in Berlin nächste Woche, weil die eine scheiß Abwehr haben. Und deswegen muss Stuttgart in die Relegation.
Ich glaube, Bochum wird's. Was ist mit Hoffenheim?
Ich glaube, Schalke wird's.
Was mit Hoffenheim?
Ich glaube, Hoffenheim hat am letzten Spieltag gegen Stuttgart das direkte Duell.
Augsburg in Stuttgart.
Ist ein Derby, ne?
Augsburg wild.
Interessant übrigens, Matarazzo gegen Hoeneß. Trainertausch, die wurden ja, glaube ich, Anfang der Saison war noch Hoeneß in Hoffenheim und Matarazzo in Stuttgart und jetzt treffen wir am letzten Spieltag gegeneinander mit den jeweils anderen Vereinen und können sich gegenseitig in die zweite Liga schießen.
Aber auch da, ey, guck mal, da wird es doch wirklich nur darauf ankommen, dass der HSV in einer vernünftigen Form, mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein, egal ob gegen Schalke, Stuttgart oder Bochum, aufs Spielfeld geht. Also das sind alles 3 Mannschaften, die, wenn wir keine Top-Leistung abrufen, wo wir verlieren. So. Und
aber wir haben uns ja auch letztes Jahr tierisch über Hertha gefreut und die haben es ja auch im Rückspiel gezeigt, wie abgewichst eine Erstligatruppe auch auftreten kann in Hamburg.
Da sind wir übrigens wieder in Berlin haben wir super solide gespielt, haben echt eine gute Mannschaftsperformance gezeigt. Und ich fand, zu Hause waren wir defensiv zu anfällig oder zu zweikampfschwach. Ja?
Und wir haben die Relegation in Berlin verloren, nicht zu Hause.
Nicht zu Hause.
Dass du nur einen da gewinnen müssen. Meinst du?
Wir hätten in Berlin
höher gewinnen müssen. Dann war es ja trotzdem eine gute Mannschaftsleistung.
Genau,
war es
auch.
Und
genau.
Ja, und deswegen sage ich nochmal, also da hat dann auch irgendwie...
Was ich sagen will, ist, Berlin war ja fast schon mit einem Bein in der zweiten Liga und das selbst ein Erstligist, da brauche ich ja in der Rehle nur ein gutes Spiel oder irgendwie 2 Tore im Zweifelsfall schießen, auch wenn du sonst schlecht performst. Dafür sind sie ja in der Erstliga, dass solche Mannschaften sowas dann auch mal ausnutzen, wenn sobald ein Zweitligist mal kurz in einem Spiel mal kurz Leine lässt, ne? Und wie du sagst, HSV muss 90 Minuten dranbleiben, sonst sehen wir ja es in der zweiten Liga. Reicht es auch in der zweiten Liga gegen kleinere Mannschaften nicht, wenn diese Mannschaft nicht 90 Minuten.
Eins steht fest, sollten wir in der Rehle auswärts gewinnen, spielen wir zu Hause trotzdem offensiv. Das ist
auch also wir gehen mit wenigen Fahren unter weiter. Ne? Ja.
Aber ich finde, man soll seinen Stil durchziehen.
Ja, ja, es wird auf jeden Fall ein Happy End geben und man sieht ja schon vortrefflich, man kann super über den HSV und über die aktuelle Lage diskutieren. Es gab ganz, ganz viele Eventualitäten und unterm Strich muss man sagen, das ist König Fußball. Ja. Letzte Woche niedergeschlagen und gedacht so, mein Gott, was passiert, wenn wir eigentlich in Regensburg verlieren, das große Beben. Und jetzt ballern wir die 5-1 weg, alle Gegner spielen für uns und wir sind gefühlt irgendwie schon mit einem halben Bein aufgestiegen, obwohl wir noch Dritter sind. Also das bockt doch und da würde ich mal sagen, kann man auf jeden Fall mal drauf aufbauen und wenn wir beide Spiele gewinnen, glaube ich und ich bleibe bei der Meinung, dann steigen wir auf direkt.
Ja, so ein bisschen demütig und irgendwie dankbar sein, dass wir jetzt schon davon gefühlt sicher in der Relegation sind oder sind wir ja und jetzt eigentlich nur noch Platz 2 und 1 angreifen können mit einem Sieg im Rücken und zwei verunsicherten Mannschaften über uns. Ey, come on, geht schlechter.
Das stimmt.
Wenn man mit dieser Einstellung und dem Demut reingeht, dann sehe ich das optimistisch gegen Fürth. Ja,
apropos geht schlechter, Muchel. Wie war es denn bei Kicktipp?
9 Punkte, ein Platz nach oben.
Das ist gut. Geht schlechter, würde ich sagen. Geht auch besser. Siegter. Aber ein Platz nach oben ist stark.
Ja.
Also da haben die alle nicht so performt. Hast du noch irgendwie Außenseiterchancen?
Bis Platz 3 hätte ich noch gute Chancen. Ja. Das sind jetzt nur 7 Punkte, die mich davon trennen.
Wir müssen auch langsam mal wieder die den Gewinn irgendwann irgendwie klar machen. Ne? Genau. Aber letztes Mal war es ja, glaube ich, so echt so ein unterschriebenes Trikot mit allen Spielern, das war geil. Und plus noch irgendwie 1-2 Trainingssachen. Dieses Jahr wird es hoffentlich irgendwie ähnlich werden. Wir haben übrigens den Schal, Shame on Us, noch nicht verschickt. Da hat uns der Kollege immer noch angeschrieben, Daniel, wo dann in seinen Schal bleibt. Er kommt. Alternativ, latest ist Samstag vorm Viertspiel oder danach oder wie auch immer. Dass wir uns da treffen, aber
Muchel wurde ja auch gefragt schon, ob wir wieder ein Fantreffen machen. Ich schaffe es diesmal nicht, weil ich vorher noch eingespannt bin und
ist die Uhrzeit auch ungünstig, 20:30 abends Spiel.
Weil?
Was? Ja, eigentlich ist sie geil. Also besser als 10 Uhr nach dem
Aufstehen. Ja, aber nachmittags habe ich einen kleinen, damit ich abends ins Stadion kann. Deswegen.
Okay, dann ist es für dich ungünstig.
Ja, ich weiß, dass bei dir in der Familie erst der HSV kommt und dann die Familie.
Ja, leider ja.
Du meinst doch mal zu deiner Frau, als du sie kennengelernt hast, dich gibst du nur mit dem HSV, ne? Hast du ihr gesagt?
Ja, gibt es.
Ja, das in gewissen.
Sie wusste, wo draußen sie
sich lässt. Das ist clever gespielt, direkt von Anfang an.
Klare Verhältnisse, ne?
Musst du auch.
Ja, also darf man keinen Zentimeter.
Da muss sie dann auch das abkönnen, dass man am Muttertag irgendwie morgens nach
auf der Autobahn hängt.
Naja. Ich habe noch ein gelbe Kartenquiz zum Schluss. Und zwar, welche Frage aufgekommen ist. Wir haben ja auch ganz viel über gelbe Karten heute diskutiert. So habe ich das am Samstag auch mit Freunden gemacht. Und da heißt es ja, nach 5 gelben Karten ist man dann ja, wie man das kennt in Deutschland, das ist übrigens in anderen Ligen auch anders, ein Spiel gesperrt. Was ist denn jetzt, wenn man am 34. Spieltag sich die 5. gelbe Karte zieht? Ist man dann am 1. Spieltag gesperrt? Ja oder nein?
Nein.
Ja. Aha. Ja, nein. Was ist, fangen wir erstmal an, was ist, wenn man die rote Karte zieht oder gelb-rote Karte zieht am 34. Spieltag?
Dann ist man gesperrt in der neuen Saison.
Ja. Und bei der 5. gelben Karte?
Wird gesettelt, wird auf 0 gesetzt.
Ja, also alle gelben Karten werden auf 0 gesetzt, aber die Sperre wird...
Genau, wir sind zwar bei 0, aber trotzdem muss die Sperre am 1. Spieltag ausgesetzt werden.
So wie bei der roten und gelben
Karte. Genau.
Und sag, was hast du, Kai? Der 50-50-Joker?
Der 50-50-Joker, weiß ich nicht.
Möchtest du jemanden anrufen?
Oder rufst du Muchel an? Ich würde sagen, Ehrenmann, wer sich am letzten Spieltag nochmal die 5. gelbe abholt. Der hat bis zum Ende alles gegeben.
Es ist tatsächlich das, wie Muchel, dass man nicht gesperrt wird. Also die gelben Karten werden eh auf 0 gesetzt, aber man wird tatsächlich nicht gesperrt.
Ich habe ja eine Schiedsrichter-A-Lizenz.
Hast du wirklich?
Ach.
Ja, keine Ahnung, was du. Aber es ist
wäre doch Bundesliga, ne?
Ja. Es gibt aber ganz.
Ist ja nicht so schwer.
Ich habe mich jetzt mal auf Videoschiri beworben, weil das da sehe ich noch Verbesserungspotenzial.
Nach deinem Termin beim Augenarzt warst du. Also, okay, mache ich jetzt den Videoschiedsrichter.
Ja, genau.
Also immer den Eppendorfer Keller jetzt am Wochenende.
Es gibt aber ganz viele wilde Regeln. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, als ich das kurz nachgelesen habe, dass in Italien ist das so. Und wenn du aus Italien die Sperre mitbringst, dann gilt die hier auch in Deutschland. Obwohl, wenn du hier in Deutschland die 5. gelbe Karte gesammelt hättest, das nicht gegolten hätte. Und so völlig wilde Regeln. Okay. Und in der Schweiz ist es ja nach 4 Spielen und in England, Also laut Wikipedia ist es ganz wild. Ich lese mal vor. In der Premier League wird ein Spieler für ein Spiel gesperrt, wenn er 5 gelbe Karten zwischen dem ersten Tag einer Saison und dem 31. Dezember bekommt. Erhält er im Januar oder später die 5. gelbe Karte, wird er nicht für das anschließende Spiel gesperrt. Sammelt ein Spieler zwischen dem ersten Tag einer Saison und dem 2. Sonntag im April 10 gelbe Karten, wird er für 2 Spiele gesperrt, bekommt er, also für 2, ne, bekommt am Laufe einer ganzen Saison 15 gelbe Karten, wird er für 3 Spiele gesperrt und erhält er darüber hinaus eine weitere 5 gelbe Karten, also 20, kommt er vor ein Sportgericht. Also da ist irgendwie das ist
spektakulär.
Laut Wikipedia zumindest eine ganz wilde Nummer.
Da würde ich gerne nochmal ein Schaubild zu haben.
Wo ist der Rekord in der Bundesliga an gelben Karten?
Gelben Karten?
Ja.
Weißt du den?
Ja.
Ich glaube bei 18, 19.
Bei einem Spieler oder bei
einem in einer Saison. Welcher Rekord, Bundesliga-Rekord?
Ich glaube, Walter Frosch hat ihn damals.
Nee, das hat er beim HSV gespielt.
17.
Ja, und welcher Echt? Spieler war das?
Bernd Hollerbach muss es gewesen sein.
Nee. Jüngere Vergangenheit.
Ja, warte mal, Spitsch.
Nee. Klaus Jasula.
Ja.
Für Paderborn 17 gelben Karten in der Saison.
Krass. Okay, das ist echt krass.
Und danach wurde er als bissiger Zweikämpfer geholt, ne?
Ja. Da forderte den Rekord Thomas Heiduck von MSV Duisburg aus den 90ern.
90er, ja. Der hat dieses geile Bochum-Trikot noch, dieses mit dem Farbfilm, weißt du?
Das war Bochum, aber er war bei Duisburg und die hatten dieses Zebra-Ding.
Zebra, genau.
Mit Friedhelm Funkel als Trainer.
Die Trikots früher waren schon geil.
Ey, die waren richtig geil. Ja. Auch die Torwart-Trikots mit diesem farblichen Netz. Spektakulär.
So, euer Tipp jetzt. HSV. Wir tippen einmal jetzt HSV und dann die anderen. Was sagt der HSV? Wie hoch gewinnen wir?
3-0 gegen Fürth.
Ja, ich
völlig solide.
Uns ist so völlig unrealistisch.
Wir kriegen immer ein
Gegentor. Immer ein Gegentor.
Nee, ey, sorry, ich habe die Scheiße gegen Rostock gesehen. Okay, gegen Regensburg gab es auch ein Tor. Aber das haben wir selber geschossen. Also war nicht mal ein Regensburger. Nee, das wird ein 3-0.
Gut, schöner Tipp.
3-1.
Ah,
auch, ne?
Ich,
ich
auch dran.
Und was sagt ihr bei den anderen Vereinen? Wer lässt federn?
Ja, das ist gut.
Darmstadt lässt federn gegen Magdeburg.
Darmstadt gegen Magdeburg.
Ich sag Magdeburg, Darmstadt-Magdeburg. Da sitzen wir bitte alle mit einer Kerze und betender Stimme vom Fernseher.
Da sagen wir schon Freitagabend, ne? Das Spiel.
Ja, genau. So geil. Da sage ich 1-1 Darmstadt.
Ich wäre...
Reicht das?
Nee, reicht nicht. Da müssen die das letzte Spiel.
Ich sage, die verkacken beide Spiele, sag ich.
Also beide unentschieden würde funktionieren oder eins unentschieden, eins verlieren.
Nee, beide. Jungs, ich setze den.
Nee, verlieren dürfen sie. Gewinnen dürfen sie gar nicht.
Nein, beide unentschieden reicht aber auch.
Nee, oder? Jungs, der Drops ist gelutscht bei Darmstadt.
Torverhältnis.
Sind die so viel besser?
Nee, wir sind besser.
Ich dachte, es reicht für Darmstadt beide unentschieden.
Ich sage, Darmstadt gegen Magdeburg, so ist Fußball, nur Psychologie, 2-1 für Magdeburg.
Ito.
Ja, in so, der 90.
Klar, Quarteng und Ito.
Wenn du die, die haben jetzt die Scheiße am Fuß. Ja. Hätten eintüten müssen.
Ich sag 1-1.
Ich sag 2-1 Magdeburg.
Ich sag Magdeburg gewinnt auch.
Ich sag auch.
Oh, dann scheint's ja. Ah, Trikot sieht's noch nicht ganz so.
Heidenheim, Sandhausen.
3-0.
Ja, ich glaube ich auch, dass.
Ich glaube, die machen so wie der HSV. In der ersten halben Stunde ist das Ding durch.
Ich glaube, das Spiel wird wirklich am letzten Spieltag in Sandhausen. Ja. Ich fahre übrigens hin. Ich weiß nicht, von euch noch jemand?
Bei mir ist ein bisschen.
Ja, bei dir ist ein bisschen.
Nachwuchs.
Welche Prio hat es denn bei dir?
Wie bitte?
Welche Prio bei dir denn der Fußball?
Natürlich super hoch.
Ja.
Meine Frau kommt mit nach Sandhausen.
Da gibt es ein gutes Krankenhaus.
Geboren in Sandhausen, ja.
Ja.
Direkt mit Hebammen.
Können wir mal die Dickmeyers fragen, ob da noch ein Krankenhaus oder sowas.
Ich sag, Sandhausen schießt.
Ach ja? Aber er hat verlängert für die dritte Liga noch.
Ja, trotzdem verkaufen sie ihr Haus. Ist irgendwo im Internet, kann man sich die Bilder anschauen.
Gibt es wieder ein pinkes Ehebett, wie bei dir in Hamburg?
Ja, ja. Und ganz viele Spiegel.
Ja, natürlich.
Ich sag, Sandhausen macht 2 Hütten gegen Heidenheim. 2-2.
Oh, okay.
Ja, ich sehe da auch sogar ein Unentschieden. Ich glaube, das ist...
Bei Heidenheim?
Ja,
gegen Sandhausen.
Es geht bergab. Es geht bergab und weil wir in Sandhausen sind die so drauf.
Ich sag Kräuter Fürth gegen Darmstadt 0-0 und Heidenheim gewinnt in Sandhausen 2-0.
Du meinst Magdeburg gegen Darmstadt?
Nein, danach spielt er gegen Fürth.
Ach so.
Ich sag, die patzen zweimal. Also Darmstadt verkackt's noch auf der Zielgeraden, sag ich. Und Heidenheim gewinnt beide.
Ich sag mal so, Sandhausen spielt zum Beispiel vor 4 Spieltagen noch 2-2 gegen Paderborn. Das sollte uns doch Hoffnung geben. Ja. Also sie können, sie und sie haben die letzten drei Spiele verloren, aber sie haben die tatsächlich immer nur mit einem Tor verloren. Also die wurden nie abgeschossen. Und davor haben sie gegen Magdeburg 2-1 gewonnen. Und wir alle wissen, wie gut Magdeburg
Komm, ist. Komm, ich hau einen raus. liebe Spieler von Sandhausen, wenn ihr das hier hört, ich
sie einen in deinen Restaurant.
Oder
kriegen das Zwillingsherz Gratislieferung?
Wenn ihr Punkte holt am Wochenende gegen unsere vermeintlichen Gegner, dann gibt's von mir Pizza und Bier gratis.
für das gesamte Team.
Ihr habt es gehört. Ihr kriegt wieder was zu essen.
Wir müssen es eigentlich aufnehmen, weil Dennis
Diekmeyer. Finden wir da nicht irgendeinen Sponsor, der die nochmal nach Mallorca einlädt
oder so? Ja, wir müssen es eigentlich aufnehmen, weil Dennis Diekmeyer guckt immer unsere Instagram-Story. Ich weiß nicht, ob er sich den Podcast tatsächlich gibt, das dumm gebrabbelt, aber er guckt die Story. Also vielleicht, wir können es ja nochmal aufnehmen.
Für einen 23-Mann-Kader, Pizza und...
Du kannst es, wir nehmen es jetzt nochmal auf. Wir nehmen es jetzt nochmal auf Instagram
auf. Ja, ich glaube, ab 22 gibt es Rabatt.
Kai, sag es jetzt nochmal bitte ins Mikrofon. Sofern du dich traust, dann mal gucken, ob Dennis Diekmeyer... sieht. Also Aufnahme jetzt.
Lieber Dennis, stellvertretend für deine Mannschaft gibt es von mir, wenn ihr Punkte gegen Heidenheim holt, Pizza satt und Bier satt bei einem Sieg.
Okay, alles klar.
Also, weil es in Sandhausen sonst nicht gibt.
Ich würde sagen, wenn das keine Motivation ist,
geil,
dann,
Kai.
Dann weiß ich auch nicht weiter. Also Kai haut Pizza und Bier raus für Punkte gegen Heidenheim.
Selbstverständlich.
Herrlich.
Die Kreditkarte wurde aufgeladen.
Ja. Gut, aber Diekmeyer, der hat irgendwie, der spielt gerade aktuell.
Ja, er spielt seit Wochen nicht mehr.
Ja, aber er ist wieder im Mannschaftstraining und eventuell reicht es noch zum letzten Spiel gegen den HSV. Ja, okay. Perfekt. Wir markieren mal Dennis Diekmeyer in der Story und vielleicht auch nochmal Sandhausen als Verein. das dürfte doch irgendwie. Das könnte natürlich teuer werden für dich.
Oder wir jetzt, schicken Coach Assume runter zu Sandhausen, nach Sandhausen in Regensburg. Der hat ja bei uns damals schon so gute Aufbauarbeit geleistet.
Ja.
Oder auch nicht.
Ja. Er hat anderes zu tun. Er muss das Stadion fit kriegen für den Football.
Ja. Ach ja, stimmt.
Übrigens habe ich gehört, wir hatten.
Achso, ja, gibt es Neuigkeiten, genau.
Genau, wegen dem Platz, ne, hatten wir ja drüber gesprochen und ich habe mal nachgefragt. Also es ist tatsächlich so, dass sollten wir in der Relegation spielen, wird das Konzert oder die Venue von Metallica ganz schnell abgebaut und neue Rasen verlegt und wir würden dann in der Relegation auf neuem Rasen spielen. Ja. Passiert das nicht, dass wir direkt hochgehen und nicht in die Relegation kommen oder müssen, dann wird der Rasen so gelassen nach dem Konzert und die Footballer müssen auf dem Acker spielen.
Ja. Übrigens, weil diese Story auch einen Rattenschwanz hatte, Walter wurde mal wieder gefragt, ob er immer noch keine zweite Liga guckt, hat er klargestellt, er wollte damit nur sagen, nach dem lauten Spiel, es interessiert ihn nicht, was andere Mannschaften machen. Er bleibt wie immer bei sich selber und natürlich guckt er zweite Liga, auch dritte Liga, aber dass man sich nur auf sich konzentriert und alles andere ohnehin nicht beeinflussen kann. Es wurde ein bisschen falsch ausgelegt und er wurde ein bisschen zu genau an seinen Worten gemessen.
Hat er damals in dem Interview aber auch schon relativ klargestellt, fand ich. Also ja. So what, wir steigen auf, alles wird geil und die Frage ist, ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Wenn ihr euch einen Song wünschen könntet, der vielleicht im Stadion läuft, welcher wäre das?
Der Aufstiegssong, den Muchel seit 3 Jahren in der Schublade liegen hat.
Ja, 4.
4, ja. Finde ich auch geil. Ich würde es ganz charmant finden und auch witzig, wenn man da über sich selbst lachen könnte. Wenn wir die Champions League Hymne spielen können. Champions League Hymne, genau. Ich würde das wäre doch, damit hast du alle Fans. Ich meine, ist doch klar, dass man das witzig meint. Also.
Ja, man wäre auf jeden Fall
in Und Medien wisst ihr was? Die Fans waren Champions League und die hätten sich diesen Song wirklich zum Ende der Saison nochmal verdient.
Ja.
Egal, ob wir aufsteigen oder nicht.
Man könnte es so drehen, so, das ist für euch, ihr seid Champions League und dann kommt irgendwie so die Europa.
Würde ich auch mitgehen, ja.
Mir würde wieder alles im Griff am Samstag in der Halbzeitpause auch schon reichen. Ich habe überlegt, so wie geil wäre es auch so, wenn man so ein. Ich finde so Malle-Songs immer geil, ne? Ich krieg damit
Bums natürlich Bar.
Nicht. Ha? Nee, der neue Song natürlich auch geil, aber wenn man irgendwie so ein Ritual hätte, so. Ich sag mal so, dieser Song, sie hätte nur noch Schuhe an oder so, ne? Wie witzig wäre es, wenn so. ist so in Hamburg so ein Ding wäre, wenn der Song wird immer vom kurz vorm Spiel gespielt und alle nehmen ihre Schuhe in die Hand und das ganze Stadion.
Gibt es in anderen Stadien
tatsächlich, ja? Echt?
Ja.
Wo denn?
In Dänemark habe ich das schon
gesehen. Ja, da ist die Welt noch in Ordnung, ne? Da dürfen auch Malle-Songs gespielt werden.
Ja, es ist jetzt kein Malle-Song, aber da gibt es eine Choreo mit Fußball, mit Schuhen, wo sie alle die Schuhe ausziehen.
Genial.
Warum schreiben wir nicht mal Ecke Hüftgold an, ob bei uns irgendwie so ein Malle-HSV-Fansong irgendwie schreibt? Das wäre doch. Warum nicht?
Ich habe leider nochmal zwei Aufrufe, muss ich auch nochmal schnell platzieren. Okay. Aufruf 1, weil wir alle aus der Ecke kommen. TSV Sasel hat seine Meisterschale, nachdem sie in der Oberliga Meister geworden sind, auf Malle verloren. Sollte jemand von unseren Malle-Experten hier die Schale gefunden haben oder Hinweise haben, auch hier bin ich mir sicher, wird Pizza und Bier fließen, wenn man die Meisterschale zurückbringt.
Ja.
Und dann vielleicht nochmal, falls einer zwei Karten hat gegen Fürth, ich könnte nochmal gut zwei gebrauchen extra. Ich habe zwar eine, aber
wer nicht, wer kann
meldet euch gern bei mir oder über den Podcast.
Discord-Server.
Nee, Discord bitte nicht, über Instagram schreiben.
Egal wo im Stadion?
Zwei zusammenhängende, ja, so ein bisschen was, wo man gut gucken kann, genau. Okay. So zwischen preislich werden wir uns bestimmt auch einig.
Pauli-Niveau, ne? St. Pauli-Niveau. Stark.
Das ist nicht nur ein super Intro, auch ein super Outro hier von Kai.
Ja, ich brenne schon für Samstag. Das wird geil.
Stark. Also,
Freitagabend geht's los mit dem Spiel.
Geil. Alles wird geil.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.